Warten, Advent. Ich fand das interessant, was du gesagt hast über die, über das Warten. Das Thema, was über den 3 Wochen jetzt steht, ist Erwartungen. Und ich habe daraus für diesen ersten Sonntag genommen, ich werde über Erwartungen sprechen. Ich habe da sehr gerne zugesagt. Aber das konkrete Thema heute Abend heißt erwartungsvoll warten. Und ihr merkt, in dem erwartungsvoll kommt das Warten auch drin vor. Ne? Und das Ding mit dem Warten, egal ob das positiv oder negativ ist, Warten ist so etwas, wo man das Gefühl hat, das Eigentliche ist noch nicht da. Oder? So. Irgendwie ist das so eine Zwischenzeit. Ja, man weiß, da kommt was und auf das warte ich und das ist noch nicht da. Das ist, was Warten ausmacht. Und wenn ich denke, das, worauf ich warte, ist toll, so denken zum Beispiel Verliebte, wenn sie vor der Hochzeit stehen oder so, nicht? Ich bin Familienrechtsanwalt. Ich kann von dem Ende reden. Also wenn du denkst, dass das, worauf du wartest, ganz toll ist, dann freust du dich. Und wenn du Befürchtungen hast vor der Prüfung, weil du dich nicht vorbereitet hast, dann macht das natürlich einen riesen Unterschied auf dein Warten. Aber völlig unabhängig davon, wie das ist, und das kann ja genau umgekehrt sein, ne? Die Prüfung kann super toll laufen und du denkst dir, meine Güte, warum habe ich mir so einen Kopf gemacht? Und umgekehrt, wie konnte ich nur so ein Depp sein, da drauf zu warten? Und es war ein Desaster. Ne? Egal, der Clou an dem Warten, über das wir hier nachdenken, und das ist der erste wichtige Punkt, dieses Warten, worüber wir hier im Advent nachdenken, hat nichts zu tun mit einem Warten, was in 3 Wochen in Erfüllung geht. Versteht ihr, irgendwann jetzt, demnächst ist der 24. Dezember und dann ist der 25. Dezember, darauf können wir warten und dann kommt, das kommt mit Sicherheit, so der Herr nicht vorher wiederkommt. Aber das ist nicht das Warten, um das es geht, sondern das war, als Maria und Josef mit dem kleinen Jesuskind da waren und er prophezeit und segnet Maria, segnet Josef und er spricht aus, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes ist, nämlich der Sohn des Höchsten soll er genannt werden. Und er wird dann beschrieben, dass er ein Mensch ist, der sein ganzes Leben auf dem Herzen hatte, dass er nicht sterben wird, bis er den Messias sieht. Das nenne ich Warten. Sein ganzes Leben. Und genau das ist, worüber wir reden. Sein ganzes Leben hat er darauf gewartet. Dann danach wird uns die nächste Person vorgestellt, eine Prophetin. By the way, so viel zu die Frau Schweige im Gottesdienst. Wird uns die Prophetin Hanna vorgestellt. Die Prophetin Hanna taucht auch just in diesem Moment im Tempel auf und prophezeit über Jesus und Maria und Josef. Was sich bei diesen beiden Personen, wenn man das mal genauer hinschaut, schon sehr auffällig finde, ist, das sind Leute, die ewig lange, bei Simeon weiß man, der ist am Ende seines Lebens, darauf gewartet haben und genau am richtigen Tag, zur richtigen Stunde, tauchen sie auf. Im Tempel. Das finde ich bemerkenswert. Die haben ja nicht die ganze Zeit da im Tempel rumgelungert und gesagt, jeden Moment könnte er kommen, jeden Moment könnte er kommen. 365 Tage, die Jahr für Jahr, Jahrzehnte für Jahrzehnte. Aber sie haben gelebt. Und sie haben nicht gewusst, wann und wo und wie wird es passieren. Offensichtlich hat der Simeon tatsächlich vom Gott es auf dem Herzen gehabt, du wirst nicht sterben. Und das scheinen andere gewusst zu haben. Irgendwie hat er das mitgekriegt. Jetzt stellt ihr euch das mal bitte lebhaft vor. Ihr habt einen Eindruck vom Herrn, ihr habt etwas auf dem Herzen und es passiert nicht, es tritt nicht ein. Und ihr wartet und wartet und wartet. wir machen sowas ganz konkret durch. Meine Frau und ich hatten letztes Jahr einen ganz konkreten Eindruck, dass wir bestimmte Räumlichkeiten anmieten und dass dort was Besonderes passieren soll. Etwas Besonderes im Sinne von was Bestimmten. Und das kostet uns Monat für Monat richtig Geld. Und es passiert nicht. Wir warten. Wenn man das so konkret erlebt und dann sich nochmal vorstellt, ein Simeon wartet jahrzehntelang. Andere wissen das, die kennen den Typen. Ein gerechter Gottes, so wird er beschrieben. Ein Mann Gottes. Er ist bekannt, er ist unterwegs, er wartet. Und dann kriegt er mit, dass der Geist Gottes zu ihm sagt, so beschreibt es im Lukas-Evangelium, dass der Geist Gottes ihm sagt, jetzt mach dich auf, geh zum Tempel. Und dann steht der Typ auf, macht sich auf, geht zum Tempel. Zwei adventliche Gestalten, die, meine ich, ein bisschen was davon beleuchten, worum es eigentlich geht. Um deutlich zu machen, was das Gegenteil ist, in der Hoffnung, dass dadurch es noch deutlicher wird, möchte ich gerne auf eine ganz andere Stelle kommen, die gar nicht adventlich ist. Jesus erzählt nämlich permanent Gleichnisse, die anfangen, als der Herr aber sich entschloss, in die Ferne zu gehen. Da hat er das und das angeordnet. Da war ein Herr, der ist auf Reisen gegangen. Da ist ein Gutsbesitzer gewesen, der hat dies und jenes gemacht und ist dann weg, verschwunden. Jesus hat sehr viele Gleichnisse und Erzählungen, die immer anfangen damit, der Herr in dem Gleichnis ist weg. Und zurückbleiben seine Mitarbeiter. Und die sind eingeladen, in dieser Zeit, wo der Herr weg ist, was zu machen. Was? Zu warten. Zu warten darauf, dass er wiederkommt? Definitiv nicht. Das wären schlechte Mitarbeiter. Ja? Wenn ich bei mir aus der Kanzlei rausgehe und zwei Stunden später komme ich wieder vom Gerichtstermin und meine Mitarbeiter hätten schlicht und ergreifend gewartet. Martin, wir haben uns das sehr eingeübt. Ja, es war viel und schwer, aber wir haben gewartet. Wir haben zwei Stunden jetzt hier gewartet auf dich. Wir wussten, du kommst wieder. Wir wussten, das würde dir gefallen, wenn wir auf dich warten. Nein, das würde mir nicht gefallen. Und so geht es auch dem Herrn. Und das wird in einem dieser Erzählungen ganz deutlich. Nämlich, er spricht von drei beispielhaften Mitarbeitern, die er rausgreift. Dem einen gibt er 5 Talente, einem anderen gibt er 2 Talente und einem gibt er 1 Talent. Er kommt wieder und ihr kennt die Geschichte, die gibt es sogar in 2 Varianten. Der eine hat sagt zum Herrn, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben, ich habe damit gewirtschaftet, 10 Talente wurden daraus, hier hast du 10 Talente. Und der Chef ist hochzufrieden, ist begeistert. Der zweite hat mit den 2 Talenten bietet 4 Talente und der Chef ist hochzufrieden. Interessanterweise, wenn man genau hinguckt, beide kriegen genau dasselbe Lob, dieselbe Belohnung, obwohl sie ja sehr unterschiedliches Ergebnis, nicht? Der eine hat 10, der andere hat 4, ist ein Riesenunterschied. Trotzdem kriegen sie beide genau dasselbe Lob. Offensichtlich, bei dem Herrn ist er an der Stelle nicht so materialistisch eingestellt. Er hat nicht gesagt, naja, der mit 10, den belobe ich ganz besonders. Und den, der nur 4 hat, weniger. Nee, beide haben damit gearbeitet, haben das verdoppelt. Und der eine hat eben nur 2 gekriegt und der andere hat 5 gekriegt. Also kriegen sie dasselbe Lob. Spannend, und um den geht es mir. Jetzt ist der dritte. Der dritte hat 1 Talent bekommen und als der Herr ihn ruft und sagt, du hast 1 Talent, ist ja klar, was jetzt kommen muss. Ne? wenn er gewirtschaftet hat. Offensichtlich haben die Wirtschaftsverhältnisse das hergegeben, dass wenn du damit gewirtschaftet hast, in der Periode, in der Zeit, die du gehabt hast, dann konntest du das, was du bekommen hast, verdoppeln. Scheint eine Boomzeit gewesen zu sein. Davon träumen unsere Banker heutzutage, mal so eben zu verdoppeln, aber sei es drum. Also ist ganz klar, die Antwort ist, Herr, du hast mir ein Talent gegeben hier, ich habe gewirtschaftet, hier sind zwei, ich gebe dir zwei zurück und der Herr wäre begeistert gewesen. Aber wir alle wissen es, der Dritte kommt und sagt, Herr, du hast mir ein Talent gegeben und ich habe ein Talent aufgehoben und gebe es dir zurück. Schweigen, eisiges Schweigen. Der Herr braucht gar nicht zu fragen, der Knecht weiß, dass er jetzt irgendwas mal hier erklären muss. Ja, der hat ja mitgekriegt, was mit den anderen ist. Und der sagt, ja Herr, ich kenne dich nämlich. Und ich weiß, dass du ein harter Mensch bist. Und dass du erntest, wo du nicht gesät hast, will heißen, raubst und betrügst, ausbeutest und aus Angst habe ich das Talent, das du mir gegeben hast, vergraben, um sicherzustellen, dass das nicht verloren geht. Und hier hast du es wieder. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, wird der Herr absolut ärgerlich. Das ist ganz selten, aber der wird wirklich ärgerlich. Und fährt den Kerl an und sagt, wenn das dein Bild von mir ist, wenn du schon denkst, dass ich so ein ausbeuterischer Kapitalist bin, warum hast du dann nicht das Geld mindestens auf die Bank gebracht? Scheint keine Niedrigzinsphase gewesen zu sein. Hast du es nicht auf die Bank gebracht und es hätte zumindest Zinsen gebracht. So aber bist du ein nichtsnutziger Mitarbeiter und obendrauf bist du faul. Steht wörtlich da. Und obendrauf bist du faul. Weil eben zumindest hättest du das Geld auf die Bank tragen können. Hättest du nicht verbuddelt, sondern Bank. Hätten wir zumindest Zinsen gehabt. Jesus erzählt diese Geschichte, weil er etwas deutlich machen will, dass man offensichtlich die Zeit, wo der Herr nicht da ist, auf sehr unterschiedliche Art und Weise nutzen kann. Und wir merken, das Einzige, was darin eigentlich falsch sein könnte, wäre, wenn wir warten. Denn wenn man das positiv sagen will, so fromm, dann würde man sagen, der dritte Knecht, der hat doch eine adventliche Haltung gehabt, der hat sich da nicht mit irgendwelchen Wirtschaften aufgehalten, der hat das Talent genommen, hat es verbuddelt, das sollte ihn nicht bedrängen, nicht in Besorgnis führen und dann hat er gewartet, bis sein Herr wiederkommt. Und als sein Herr wiederkam, da war er ja auch da. Das ist eine wirklich adventliche Haltung, nicht? Er hat gewartet. Diese Geschichte macht sehr deutlich, dass diese Art von Warten definitiv nicht die richtige ist. Sondern dass das Warten, worüber Jesus spricht, ein hochaktives Warten ist. Ein Warten ist, wo wir unterwegs sind. Ein Warten, wo wir mit den Gaben und Fähigkeiten, die uns gegeben werden, die jeder von uns bekommen hat, wo wir mit denen unterwegs sind. Und die spannende Frage ist, wenn wir in dem Sinne unterwegs sein wollen, in dieser Zeit, wo der Herr nicht da ist, wie gehen wir mit den Gaben und Fähigkeiten um, die er uns anvertraut hat? Und plötzlich wird eins deutlich, das ist keine Zeit, wo wir warten im Sinne von passiv Nichtstun. Das ist das Einzige, was inakzeptabel ist. Dann sind wir faul. Dann müssen wir uns gefallen lassen, dass uns das so ins Stammbuch geschrieben wird. Der wird bestimmt seinen Tag gefüllt haben mit irgendwas. Ich will gar nicht mal behaupten, dass der nur in der Ecke gesessen hat. Aber das Kriterium ist, was hast du mit deinen Gaben und Fähigkeiten getan? Und das Tolle ist, die anderen beiden, wo Jesus sehr deutlich macht, dass es ihm nicht um ein Leistungssystem geht, was wir aus der Welt kennen. Ja, in der Welt ist der, der am meisten hat, immer der Beste. Der das meiste hat, ist der Größte. Und Jesus macht dir sehr deutlich, das ist nicht der Punkt. Der mit den Vieren, ihr wisst, der verdoppelt seine 2 auf 4, der wird genauso gelobt. Jesus sagt zu ihm, komm her zu mir, du treuer Knecht, der du über Geringes, Weniges treu warst. Ich will dich über vieles setzen. Komm her und freu dich mit mir. Hab Gemeinschaft mit mir in der Freude darüber, dass du erfolgreich warst. Obwohl der nur 4 hat. Der andere hat 10. Die Welt, wenn die sich das anguckt, dann denkt die, na, der mit den 10, der ist top, das ist klar. Der wird super absahen. Der mit den 4, das ist ein bisschen schwach. Also es wäre besser gewesen, wenn er so 6, 7 hätte. Versteht ihr? Der mit dem einen, so, was Jesus sehr deutlich macht, dieses Leistungssystem aus der Welt, das ist auch nicht, wie Gott die Dinge sieht. Und deswegen eine ganz deutliche Mahnung daran, uns nicht zu vergleichen. Nicht zu sagen, oh, ich kann das nicht so gut wie der und der. Ich bin nicht so schön, ich bin nicht so intelligent, nicht so schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwann registrieren müssen, es gibt Leute, immer jemand, der schneller, schöner, intelligenter, besser. Gibt es. Aber das ist nichts, was mich irgendwie in meinem Leben einschränken soll. Dieses Vergleichen ist eigentlich oberdoof. Und was Jesus hier erzählt in dieser Geschichte ist, dieses Vergleichen hat überhaupt keine Grundlage. Weil du nämlich nicht weißt, was dein Nachbar bekommen hat, was ist ihm anvertraut worden. Wenn der mit den 5 Talenten 7 abgeliefert hätte, wäre immer noch erheblich mehr als der mit seinen 4 Talenten. Hätten wir doch gesagt, super. Wenn man das Gleichnis richtig anschaut, hätte Jesus gesagt, warum nicht 10? Warum bringst du 7? Wir wissen es nicht. Wir können nie beurteilen, was mit dem anderen ist. Wir wissen nicht, was ihm anvertraut wurde. Also lasst uns nicht den Fehler machen, zu vergleichen. Lasst uns nicht dadurch entmutigt sein, nicht darauf schauen, was mit den anderen ist. Die spannende Frage ist, wie gehst du mit den Gaben und Talenten, die Fähigkeiten, die dir gegeben sind, um? In dieser Zeit, wo der Herr nicht da ist, nicht sichtbar da ist. Das ist die Frage. Und jetzt kann es sein, dass du vielleicht da sitzt und denkst, umgekehrt, habe ich überhaupt irgendwelche Gaben und Fähigkeiten? Ich würde, ohne dich zu kennen, sagen, ja, ganz bestimmt. Das sage ich deswegen, weil Gott gesagt hat, als er uns Menschen gemacht hat, dass es sehr gut war, was er gemacht hat. Jeder von uns hat Gaben und Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen. Und wenn du da unsicher bist, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit in einer solchen Gemeinschaft wie hier, wo man sich kennenlernt, wo man sich anvertrauen kann, wo eine Atmosphäre ein Objektiv ist, wo man miteinander vertrauensvoll umgehen kann, das einzubringen. Weil es ganz schade ist, wenn du rumläufst und denkst, ich habe nichts zu geben. Ich habe nichts zu wuchern. Ich war immer neidisch, so kennt ihr sicherlich, seid ihr alle in der, habt die Phase hinter euch, aber in dieser Phase, wo man so Abitur, Schulausbildung fertig hat, sich überlegt, was mache ich im Leben, war ich immer neidisch. Da gab es immer die, die immer wussten, ich werde Arzt, ich werde dies, jenes, noch was. Und du konntest sehen, jawohl, der bringt das alles mit. Und dann gibt es so allerwelts Durchschnittstypen wie mich. Ich habe das nie gewusst, was ich werden würde. Und selbst als ich studiert habe, wusste ich noch lange nicht, ob das Richtige ist. Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, dass mich der Herr Jesus jeden Tag da raus rettet. Und selbst als ich Anwalt war, hat es noch 4 Jahre gedauert, bis Gott endlich durchgekommen ist, mir deutlich zu machen, Martin, wann akzeptierst du endlich, dass das genau der Platz ist, wo ich dich haben will? Wow, dachte ich. Und ich sage euch, davor war Stress. Weil wenn du das Gefühl hast, nicht am richtigen Platz zu sein, sondern immer versuchst, das eine gut zu machen und das andere daneben sozusagen das Eigentliche zu machen, das ist stressig, ist aber nicht von Gott. Deswegen ist es so wichtig, so wertvoll, wenn man so eine Gemeinschaft hat, wie es euch hier geboten wird. Wenn ihr austauschen könnt, im kleinen Kreis, wenn ihr Klarheit darüber habt, was sind meine Gaben, meine Fähigkeiten. Manchmal sehen andere das eher als ich alleine. Aber das setzt voraus, dass du dich verbindlich einbringst, dass du da bist. Ich meine jetzt nicht nur physisch, sondern da bist. Und die Frage ist, was machst du mit deinen Gaben und Fähigkeiten? Und diese Zwischenzeit, diese Zeit, wo der Herr weg ist, bis er wiederkommt, diese Zwischenzeit ist davon gekennzeichnet, dass wir hochaktiv unterwegs sind, um mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gibt, in den Umständen, in denen wir drinstehen, fruchtbar zu sein, unterwegs zu sein. Und wenn jemand sich noch erinnert an das letzte Mal, wo ich hier predigen durfte über den Seesturm, dann war eine Schlüsselbotschaft, dass Jesus in diesen Beispielseestürmen uns vorbereitet hat darauf, dass er nicht präsent ist, dass er nicht greifbar ist für uns. Aber dass wir lernen, was es heißt, als Gottes Kinder, als Männer und Frauen, die von Gottes Geist geführt sind, in dieser Welt unterwegs zu sein. Das ist unsere Identität. Wir sind Gottes Kinder und wir sind unterwegs. Und ihr als Gemeinde, und das begeistert mich, und das ist der andere Grund, warum ich sofort zugesagt habe, weil ich mich wahnsinnig freue, weil ihr euch als Gemeinde entschlossen habt, ihr wollt in dieser Stadt präsent sein und fruchtbar. Und ihr wollt nicht um euch kreisen, nicht da stehen bleiben, sondern ihr wollt hineinwirken. Und das ist, worum es geht. Und ich sage euch, Advent ist dieses Unterwegssein als Kinder Gottes. Ich weiß, wer ich bin. Ich wachse hinein, dass ich mehr und mehr verstehe, was meine Gaben und Fähigkeiten sind, die Gott mir gegeben hat. Und ich werde sie fruchtbar einbringen. Und das können alle Gaben und Fähigkeiten sein, die du hast. Das ganze Leben. Wir reden hier nicht nur über fromm, nicht über Gottesdienstgestaltung, sondern es geht um das Leben. Mein Berufsalltag. Die entscheidende Frage ist, bin ich unterwegs so, dass ich fruchtbar bin? Versteht ihr, wenn ich wenn ich montags morgens in meine Kanzlei komme, bete ich über die laufenden Fälle, die in dieser Woche dran sind. Und vor ein paar Monaten habe ich das getan und hatte bei einer bestimmten Akte den Eindruck, Martin, bete weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich bin kein super großer Beter. Also wenn ich 2 Minuten gebetet habe, habe ich das Gefühl, jetzt habe ich aber viel gebetet. Und wenn dann der Herr sagt, bete weiter, dann wiederhole ich dasselbe nochmal mit ein bisschen andere Worte. Dann sind wir bei Minute 4. Ich hatte den Eindruck, dass der Herr sagt, bete weiter. Also hatte ich meine Hand auf die Akte gelegt und weiter gebetet. Und da mir spätestens nach der 5 Minute nichts mehr einfällt, bin ich sowas von dankbar, dass es die Gabe der Glossolalie gibt, des Zungengebets. Und dann kann man einfach in Sprachen beten. Und dann habe ich weiter gebetet. Und weil bei mir immer die Uhr läuft, weiß ich, es waren 22 Minuten, die ich noch gebetet habe. Und dann hatte ich plötzlich den Eindruck, das ist durch. Es ist okay. Es ist fertig. Und da war ich natürlich sehr gespannt, was passiert jetzt mit dieser Akte? War eine ganz schwierige Kiste. Besonders für mich auch schwierig, weil mein eigener, also der war sowieso schwierig, der Richter war schwierig, die Gegenseite war sowieso schwierig. Das Oberschwierigste war, dass mein eigener Mandant, mein Auftraggeber, angefangen hatte, die letzten Tage mir Stress zu machen, mir gedroht hat, einen Regress und alles Mögliche und eine Anzeige bei der Rechtsanwaltskammer, weil er den Eindruck hatte, ich würde ihn nicht ordentlich beraten. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein kleiner Dreifrontenkrieg, ja? Mittagsgerichtsverhandlung, doofer Gegner, schwieriger Mandant, schwierige Sache. Und in der Gerichtsverhandlung, es lief alles gut, genau wie ich gedacht hatte, handwerklich sauber gearbeitet. Aber das Entscheidende kam dann, war klar, dass wir gewinnen würden. Alle Zeugen haben gesagt, was sie sagen sollten. Der Richter hat wunderbar mitgemacht. Und es war klar, dass der Richter sagt, okay, jetzt können wir das Ding entscheiden, es ist klar. Und dann zupft mich mein Mandant am Ärmel und sagt, können wir mal noch mal kurz miteinander reden? Und da habe ich gesagt, selbstverständlich, habe ich das Gericht gebeten, können wir bitte eine kurze Auszeit, ich möchte mit meinem Mandanten kurz reden, sind wir raus. Und dann sagte mein Mandant zu mir, Herr Franke, habe ich richtig verstanden, wir haben de facto gewonnen. Sage ich, jawohl, wenn wir jetzt da zurückgehen, wird der Richter ein Urteil sprechen, weil es klar war. Dann sagte er, ich habe mit meiner Frau heute Morgen die Sache nochmal bewegt. Wir würden gerne einen Vergleich mit der Gegenseite schließen. Wir denken, dass das richtig ist, dass wir uns vergleichen. Uns war wichtig, dass deutlich wird, dass wir Recht haben, aber wir möchten uns vergleichen. Das fand ich ein Wahnsinnsdurchbruch. Das macht die Geschichte zu einer Erfolgsgeschichte. Dass meine Mandanten bereit waren zu einem Vergleich. Sich zu vergleichen mit der Gegenseite, die Hand auszustrecken und Frieden zu schaffen. Und dann habe ich natürlich gefragt, wann haben Sie denn mit Ihrer Frau gesprochen? Wann ist in dieser Gedanke Ihnen gekommen? Weil wie gesagt, bis dahin nur Stress. Und das war genau die Zeit, wo ich gebetet habe. Es geht um den Alltag. Es geht nicht um ein Warten auf Weihnachten oder ein Warten auf wann immer, sondern es geht um morgen. Wenn du in deinen Beruf gehst, wenn du in deine Schule gehst, wenn du in dein Studium gehst, es geht darum, dass wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, unterwegs sind. Ein Ehepaar, was unbedingt geschieden werden wollte, mir nicht erzählt hat, warum sie unbedingt geschieden werden wollte. Die Frau, die mich beauftragt hatte, hatte im Spätsommer mich beauftragt und wollte eine schnelle Scheidung. Und ich hatte vom Herrn her den Eindruck, langsam, ganz langsam. Ich habe die Sache ganz langsam betrieben. Weihnachten war sie noch nicht scheidungsreif. Ich komme auf den ersten Tag nach Weihnachten, sprich so Anfang Januar, man fängt immer so an, nach Nikolaus, nach Heilige Drei Könige an, also nach dem 6. Januar immer anzuarbeiten. Erster Tag im Büro, Anruf von einem erbosten Mann, kannte ich nicht. Sagt er, doch, doch, Sie kennen mich, ich bin der Mann von Ihrer Mandantin und wir sind immer noch nicht geschieden. Die war dann und dann und dann bei Ihnen und die wollte eine schnelle Scheidung, wir waren uns völlig einig, alles war klar und wir sind immer noch nicht geschieden. Ich will geschieden werden. Ich sage, lieber Mann, es mag ja sein, dass Sie der Mann von meiner Mandantin sind, der Einzige, der mir was sagen darf, ist meine Mandantin, nicht Sie. Das können Sie haben. Flugs aufgelegt, 5 Minuten später Anruf, hatte ich meine Mandantin dran, etwas sanfter im Ton. Aber in der Intention genauso. Wir wollen geschieden werden, wir wollen einen Termin in dieser Woche. Wir werden nicht aus Ihrer Kanzlei weggehen, bis wir geschieden sind. Was natürlich Quatsch ist, weil ich kann Sie gar nicht scheiden. Ich kann das alles nur vorbereiten, aber das meinte sie. Also gab ich ihr einen Termin am Freitag, Nachmittag, 4:45. Das hat sie knurrend angenommen, beide erschienen. Sie sagten, brachten alles mit. Ich hatte ja nur alle Hausaufgaben ihnen gegeben, hatte ihnen ja alles, was sie machen hätten sollen, müssen können, habe ich ihnen aufgetragen. Sie brachten alles mit. Sie wollten geschieden werden. So. Wir haben da gesessen, Scheidungsantrag gemacht, weil sie bestanden darauf, dass wir das da an Ort und Stelle alles machen. Und dann fragte er noch und sagte, naja, und wie geht das jetzt am schnellsten? Das ist eine Frage an die Kompetenz. Die Kompetenz ist, kompetente Antwort ist, am schnellsten geht es, wenn Sie selber das zu Gericht bringen. Weil dann ist es am selben Tag, können Sie bezahlen, geht das Ganze seinen Gang. Wenn ich das mache, dauert das schon mal gleich wieder 3 Wochen. Das machen wir. Das ist super. Da sage ich, ich lasse alles fertig machen. Sie können Montagmorgen um 10 kommen, holen Sie es bei uns ab, bringen Sie es selber zu Gericht. Das machen wir. Wunderbar. Ich dachte in meinem Herzen, Herr, das war's. Was soll ich machen? Zumal ich nicht wusste, wie es laufen sollte anders. Wir gehen zur Tür und bei der Verabschiedung von den beiden hatte ich nur den Impuls zu fragen und das habe ich getan. Ich habe sie gefragt, habe gesagt, sagen Sie mal, warum wollen Sie sich eigentlich scheiden lassen? Oh, Herr Franke, wenn Sie wüssten, was bei uns alles los ist und abgegangen ist, Sie würden sofort sagen, Sie hätten uns schon letztes Jahr geschieden. Bei uns ist es so furchtbar und entsetzlich und wir haben Ihnen ja nur 10% erzählt. Das wollen Sie alles gar nicht wissen. Ha, 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 ha. Und weg waren Sie. Und ich dachte, okay, Herr, das war's. Hab alles vorbereitet, runterdiktiert, noch was zu machen war. Montag war alles, lag alles. Montagabend habe ich mal gefragt, ob das abgeholt war. War nicht. Wäre ein Anruf gewesen, sie kämen am Mittwoch. Am Mittwoch kam wieder ein Anruf von der Mandantin und sie sagte, Herr Franke, Sie werden es nicht glauben. Wir mussten ja noch wegen der Autoumschreibung kurz uns absprechen, wer den Auto vorfährt und dann, dass man die Übergabe da macht. Ne? Saßen wir da, meine Kanzlei ist am Bockenheimer Warte, saßen sie da im Extrablatt. Schleichwerbung, hervorragendes Frühstücksbuffet, Klammer zu. Und haben da das besprochen mit dem Auto, wie wir das hin und her übertragen. Und als das geklärt war, haben wir dann noch gesessen und dann gucken wir uns an. Und dann fragten wir uns beide plötzlich, sag mal, warum lassen wir uns eigentlich scheiden? Und darauf haben wir noch eigentlich keine richtige Antwort. Und Sie haben uns doch so einen Therapeuten empfohlen. So einen richtig guten. Können Sie mir die Adresse nochmal geben? Legen Sie die Akte nochmal hin. Und 3 Monate später kriegte ich wieder einen Anruf, Herr Franke, Sie können abrechnen. Und die Akte ins Archiv geben. Wir haben uns entschlossen, nochmal zusammenzuziehen und es zu versuchen. Es geht warten, es geht darum, dass wir im Alltag unterwegs sind. Mit unseren Gaben und Fähigkeiten unterwegs sind und fruchtbar sind. Das ist, worum es geht. Das ist Advent. Das können auch Kleinigkeiten sein. Ich bin am Bahnhof, hetze von A nach B von der Gerichtsverhandlung und irgendjemand braucht irgendwelche Kleingeld für ein Schließfach. Und ich sage zu ihm, Gott segne dich. Gib ihm das, sage zu ihm, kein großer Impuls, kein großer Eindruck. Ich sage zu ihm, Gott segne dich. Und er bleibt stehen und sagt, das kann ich gebrauchen. Wow. Hallo, was ist, warum denken Sie das? Und dann bist du plötzlich in einem dicken Gespräch. Da hat jemand plötzlich die Tür aufgemacht. Wir können das verpassen. So leicht. Ich verpasse das so oft. Solche Momente. Bin eingeladen von ein paar Wochen auf eine Silberhochzeit. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn da so eine Hochzeit ist, Silberhochzeit oder so, überhaupt diese Art von Feierlichkeiten. Ihr kennt kaum jemand. Ich fühle mich da immer ein bisschen komisch. So tendenziell habe ich immer das Gefühl, irgendwo in der letzten Reihe zu sitzen und hoffen, dass es möglichst zügig vorübergeht, ein leckeres Essen gibt und man hoffentlich einen findet, mit dem man reden kann. Deswegen bin ich immer froh, wenn meine Frau dabei ist. Dann habe ich schon mal einen. So war das da auch. Es waren auch noch Franzosen da und so Leute, die ich überhaupt nicht verstehe. Also es liegt nur an den meinen mangelnden Französischkenntnissen, nichts gegen Franzosen. Aber versteht ihr, die Frage ist, wie fahre ich auf so ein Ding? Und ich habe auf der Fahrt, das habe ich mir angewöhnt, wenn ich irgendwo hinfahre, fange ich an, dafür zu beten. Das hat nichts mit Lust oder Laune zu tun oder ob mir das passt. Ich fange einfach mir einfach angewöhnen. Wenn ich unterwegs bin zu irgendwas, egal was, jetzt war es die Silberhochzeit, ich fange an zu beten dafür und sage, Herr, segne du die Leute. Herr, was willst du da tun? Und dann komme ich ganz natürlich an den Punkt, Herr, und wo kann ich fruchtbar sein? Wenn ich da schon den ganzen Abend abhänge, dann will ich zumindest fruchtbar sein. Weil es in Wirklichkeit natürlich völliger Schwachsinn ist, in der letzten Reihe 4, 5, 6, 7, 8 Stunden zu hocken und nichts zu tun. Und mir kamen einfach ein paar Gedanken, dass ich was sagen soll. Ich wusste gar nicht, ob man da was sagt oder sagen kann oder was auch immer. Jedenfalls, es gab die Möglichkeit und ich habe ein paar Gedanken gesagt zur Silberhochzeit. Hab mich wieder gesetzt, das war genauso doof, wie ich es mir auch vorgestellt hatte. Die Kellner kamen rein und raus, Bestellungen hier und da. Ich kam mir vor wie diese Klavierspieler, denen man Bier hinstellt, aber eigentlich hört keiner, was sie tun. Ne? So ging es mir. Abends, weil das eben, wie gesagt, da so in Richtung Frankreich war, haben wir da übernachtet. Und auf meinem Weg zum Zimmer spricht mich der Manager von dem Hotel an. Und sprechen ein bisschen miteinander und dann sagt er, ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Können wir da mal drüber reden? Ich sage, was, wie, wo, was? Der hatte das tatsächlich, der stand gerade in der Tür, hatte an sich nichts zu tun, er ist ja ein großes Hotel gewesen, aber er hatte genau das gehört, was ich gesagt habe über Hochzeit, über Ehe und über Silberne Hochzeit. Und es stellte sich heraus, dass er eine Katastrophe zu Hause hat und nicht weiß, was er tun soll. Und er wollte das Richtige tun. Und plötzlich hat ihn das so angesprochen, dass er das Gespräch gesucht hat. Mir kam das vor, wie Nikodemus sucht in der Nacht das Gespräch bei Jesus. Ja? Wir wissen doch nicht, wie wir das sehen. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Aber eins sind wir. Wir sind gerufen, in dieser Zwischenzeit, in dieser richtig verstandenen Adventzeit, sind wir gerufen, unsere Gaben und Fähigkeiten zu nehmen und einzubringen. Fruchtbar zu machen. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Der Schlüssel, dass das passiert, hat was mit meiner Erwartung zu tun. Was ist meine Erwartung? Die Erwartung wird bestimmen, ob du so oder so ein Mitarbeiter bist. Wenn deine Erwartung ist, Gott ist doof, Gott sieht mich sowieso nicht, Gott ist sowieso egal, was ich hier mache, du wirst nicht fruchtbar sein. Du wirst ackern, machen, tun, versuchen, gut zu sein, alles Mögliche. Vergiss es. Du wirst nicht fruchtbar sein. Im Hebräerbrief 11, Vers 6 steht ganz klar was ganz Einfaches drin. Wer Gott nahe sein will, muss zwei Dinge glauben. Nämlich erstens, dass er gegenwärtig ist. Und zweitens, dass er denen, die ihn suchen, ein Geber guter Gaben ist, ein Belohner ist, dass er es gut meint. Zwei Dinge, sehr simpel. Ich muss glauben, dass er gegenwärtig ist, dass er lebt, dass er da ist. Und dass denen, die ihn suchen, dass er denen ein Geber guter Gaben ist, dass er es gut mit dir meint. Und das macht den ganzen Unterschied. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ist das in Ordnung, wenn ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Ja? Danke. Danke für die Ermutigung da hinten. Jetzt am Montag, also diese Woche, nein, wir sind jetzt am ersten Tag der neuen Woche, also letzte Woche, Montag letzte Woche, hatte ich schwierige Verhandlung in einem Verein, wo klar war, Vorstand gegen Aufsichtsrat, gegen Mitgliederversammlung, es ging drunter und drüber, schwierig. Und ich wusste, da sitzen ein paar Anwälte, die sind richtig gut. So aus den ganz großen Kanzleien. Die Leute, wo man nach dem Studium gleich im ersten Monat so viel verdient wie ich in den ersten zwei Jahren zusammen. So was gibt es, guck mich nicht so an. In der Großkanzlei verdienst du ein erstes Jahresgehalt von 95.000 Minimum. Ja, Pastoren nicht. Anwälte. Großkanzlei. Frankfurt. Du bist Jurist?
Nee, noch nicht, aber ich studiere das ja jetzt bald.
Sehr gut, sehr gut. Wieder jemand auf den rechten Weg gebracht. Ich wusste, da sitzen so ein paar Großkopf hier. Nein, Scherz beiseite, die sind wirklich kompetente Anwälte. Ich kenne die, ich weiß von denen, die sind richtig gut. Nur leider sind sie auf der Gegenseite. Ah, und ich hatte Stress. Das machte mir Stress. Und die Frage war, ich wusste, da sind ein paar knifflige Fragen offen. Die hatte ich nicht im Griff. Da habe ich keine vernünftigen Antworten drauf. Ich wusste, die Fragen kommen. Und die Frage ist, was machst du mit den letzten 20 Minuten, die du noch hast, bevor der Zug fährt, da, wo ich hinfahren musste. Und ich hatte ein Lehrbuch in der Hand, hatte schon die richtige Stelle aufgeschlagen, wo ich dachte, da kann ich nochmal zumindest die eine Schlüsselfrage nochmal nachlesen. Und ich habe mich entschieden, es sein zu lassen und zu beten. Und ich sage euch, die Viertelstunde, die ich dann gebetet habe, hat den ganzen Unterschied gemacht. Weil, was bedeutet Gebet? Gebet heißt, das fängt vielleicht an, also bei mir fängt das ab und zu an mit, Herr, rette mich hier raus aus dieser doofen Situation. Lass mich irgendwie überleben. Lass es nicht zu peinlich werden. Herr, dir ist auch nicht damit gedient, wenn mein Ruf leidet, weil ganz viele wissen, dass ich dein Mann bin. Also ganz ehrlich, Montag, nur damit ihr wisst, wie heilig ich bin. Total um mich gekreist. Aber so fängt es immer nur an, wenn du dich aufmachst, Gott zu begegnen, weil du weißt, dass er da ist. Weil du weißt, dass er mit denen ist, die ihn suchen. Irgendwann nach der Minute 4 oder 5 bist du dabei, dass du sagst, und Herr, und ich bitte dich, dass du diesen Leuten das ein Segen wirst. Dass ich da fruchtbar sein darf. Dass ich irgendwas beitragen darf. Du weißt, dass ich es nicht drauf habe. Ich weiß, dass ich es nicht drauf habe. Die anderen befürchte ich, werden es auch vielleicht schon bald wissen. Ich möchte trotzdem fruchtbar sein. Weil es geht nicht um mich. Sondern es geht darum, dass das passiert, was du möchtest, das passiert. Und wo du mich als deinen Mann gebrauchen kannst, dann gebrauch mich. Ich möchte dafür zur Verfügung stehen. Und das Ding ist gut geworden. In der Sache ist das gut geworden. Versteht ihr, da hat sich keiner bekehrt, da hat auch keiner gesagt, der Frank ist super. Das ist nicht der Punkt. In der Sache ist das richtig, richtig viel besser geworden, als man sich hätte nur träumen können. Versteht ihr? Ich sage, ich war fruchtbar da. Unser Auftrag ist, Gottes Gerechtigkeit zu suchen, seinen Frieden zu stiften, Menschen zu leben zu verhelfen, freizusetzen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt und Paulus sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Und die Frage ist, kreist du um dich so sehr, kreise ich so sehr um mich selbst, dass ich nicht fruchtbar sein kann? Lebe ich so sehr in einer Schere, dass Montagmorgen der Alltag anfängt und er rollt und er bestimmt, was läuft? Oder verstehst du, wer du bist, wer dein Gott ist und dass wir in dieser Zwischenzeit leben und dass es eine ganz geniale Zeit ist? Weil jeder, der hier sitzt und ein Kind Gottes ist, ist gesetzt, fruchtbar zu sein. Jesus sagt, ich habe euch gerufen und gesetzt, bestimmt, könnte man auch besser noch übersetzen, bestimmt dazu, fruchtbar zu sein. Und es geht nicht darum, dass wir das Ding im Griff haben, dass wir nur glauben, es im Griff zu haben. Sondern es geht darum, dass Gott Herr in der Situation ist. Zumindest was dich angeht. Und plötzlich wird diese Zwischenzeit eine ganz tolle Zeit. Weil das ist die Zeit, wo wir unterwegs sind mit Gott. Und plötzlich verliert der Advent seinen Schrecken. Das ist eine stressige Zeit. Aber was für eine Chance, und dazu ist eigentlich die Adventzeit da, diesen Lebensstil einzuüben. Dazu sind die 4 Wochen da. Zu sagen, in diesen 4 Wochen möchte ich das einüben, was ich den Rest meines Lebens leben will. Wer es nicht weiß, ich bin Katholik, das sind wir alle hier, aber ich bin römisch-katholisch und ich habe hier so eine App drauf, wo ich alle 2 Stunden zum Gebet gerufen werde. Und alle Katholiken weltweit beten. Alle 2 Stunden. Die dafür freigesetzt sind, machen das natürlich. Das sind die Mönche, die Priester. Und mir hilft das, dran zu denken. Und zu sagen, danke Herr. Danke Herr, dass ich dein Kind bin. Es ist eine Frage, wie du Advent leben willst. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer dein Gott ist? Bist du entschieden, deine Gaben und Fähigkeiten einzubringen? Dieser Abend, dieser Gottesdienst ist der Dreh- und Angelpunkt, um uns rauszukatapultieren in die nächste Woche. Wenn wir hier durch die Tür gehen, sagen wir, Herr, mit dir will ich nächste Woche was erleben. Mit dir möchte ich unterwegs sein. Denn dazu sind wir bestimmt. Dazu seid ihr bestimmt. Hananias, ein Bruder im Herrn. Falls ihr ihn nicht persönlich kennt, kann ich euch beruhigen, er ist schon nicht mehr unter uns. Betet, so wie wir alle. Bisschen schlecht, nicht regelmäßig, auf keinen Fall genug. Aber er kriegt mit, dass der Geist Gottes ihn anspricht und sagt, gehst du bitte mal aus dem Haus raus, um 2 Ecken rum in die Seitenstraße. dort in der kleinen runtergekommenen Pension liegt ein Mann und ist blind. Kannst du bitte für den beten? Ich möchte den sehend machen. Och, dachte Ananias, das ist spannend, das hört sich gut an. So ein kleines Wunder zum Einstieg am Montagabend ist gut, der Rest der Woche läuft sicherlich besser. Dann hielt er noch mal kurz inne und sagte, Herr, hat der auch einen Namen, damit ich nach dem fragen kann? Ja, das ist Saulus von Tarsus. Moment mal, das ist der Kerl, der uns hier alle verfolgt, umbringt, vor Gericht stellt, steinigt. Der darf einfach, weil wir Christen sind, darf der uns steinigen. Erleben wir ja wieder in Syrien und Assyrien. Es reicht, dass du Christ bist, du musst nichts gemacht haben. Der darf. Und ich soll da hingehen und den auch noch sehend machen. Und das Erste, was der tut, ist, nachdem er sieht, er sieht mich. Und dann bin ich tot. Das halte ich für objektiv eine Herausforderung. Was mich am meisten beeindruckt an der Geschichte, ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht, ne? Er geht hin und aus Saulus wurde Paulus. Was für ein Unterschied für die gesamte Weltgeschichte. Wie wäre die Welt gelaufen, wenn dieser Ananias nicht gehorsam gewesen wäre? Was mich aber beeindruckt ist, da ist ein kleiner Bruder, so wie du und ich. Und offensichtlich ist es für Gott möglich, bei ihm durchzukommen. Zu sagen, hallo, Lukas, Klaus, Gisela, Beate, ein paar Straßen weiter, könntest du mal bitte da für jemanden beten? Hallo, könntest du mal bitte dein Ohrstöpsel rausnehmen? Da schräg gegenüber in der S-Bahn sitzt jemand, der wartet darauf, dass du mit ihm redest. Was mich fasziniert an Ananias ist, dass Gott zu ihm reden konnte. Und das ist, worum es geht im Advent. Lasst uns wirklich adventlich unterwegs sein. Und dann wird Gott zu uns reden können. Noch eine letzte Geschichte. Wer leitet? Keine weitere Geschichte.
Die ist aber gut.
Ist schon spät. Botschaft angekommen. Ich möchte gerne, dass wir kurz still sind, dass du dir klar wirst, wie will ich leben? Das ist deine Entscheidung. Es gibt nichts, worauf du warten könntest. Das ist eben das völlig Irre. Wir warten auf gar nichts. Es ist alles da, es ist alles vollbracht. Es ist deine Entscheidung. Es sei denn, du bist noch nicht bekehrt. Du bist noch kein wiedergeborener Christ. Dann wert das bitte heute Abend. Es ist deine Entscheidung, wie du leben willst. Und machen wir es nicht zu lang. Sagen wir einfach, diese kurze kleine Adventszeit, die noch vor uns liegt, die möchte ich leben als ein Mann, als eine Frau Gottes, adventlich. Ich glaube Gott, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du Gutes tun möchtest, dass du mich gesetzt hast, fruchtbar zu sein. Und ich möchte das. Ich sehne mich danach. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann, aber ich sehne mich danach. Können wir im Moment still sein? Und dann eine Zeit nehmen, wo wir in eine Anbetung gehen, wo du mit Gott reden kannst. Es geht nicht um Lieder singen. Es geht um reale Vorgänge. Dass du Gott sagst, hey Gott, ich glaube dir, dass du groß bist. Ich glaube dir, dass